mit Jan-Frederik Willems. So einfach das Impfen selbst ist, Spritze rein, Serum rein, Spritze raus, erledigt, so kompliziert ist es, Impfkampagnen für Millionen von Menschen erfolgreich durchzuführen. Problem 1, woher den Impfstoff nehmen? Die Engpässe bei den Impfdosen gab es von Anfang an. Politische Gegenmittel wurden bisher allerdings eher zaghaft genutzt. Exportbeschränkungen heißt das Wort, das auf dem freien Weltmarkt niemand leichtfertig benutzen will, weil es in der Regel Ärger bedeutet. Und so hat sich auch EU-Kommissionschefin von der Leyen heute etwas drumherum gemogelt.
Es ist so, dass wir eigentlich nicht mehr unseren Bürgerinnen und Bürgern in Europa erklären können, wie es kommt, dass Europas Pharmaunternehmen in die ganze Welt liefern, aber wir hier permanent mit Lieferschwierigkeiten dann von den Pharmaunternehmen konfrontiert sind. Genauso wenig lässt es sich den Bürgerinnen und Bürgern Europas erklären, dass wir Impfstoff in über 30 Länder dieser Welt schicken, aber dass fast gar kein Impfstoff zurückkommt aus den Ländern, die Impfstoffe produzieren. Auch das muss auf den Prüfstand.
Beim EU-Gipfel nächste Woche will von der Leyen die Impfstoff-Exportpolitik dann zum Thema machen. Mit Exportbeschränkungen zu mehr Impfstoff. Aber dann wartet schon Problem 2. Wie umgehen mit den Rechten und Pflichten für Geimpfte und Ungeimpfte? In Europa soll das ein Impfpass regeln. Und auch dazu hat sich von der Leyen heute geäußert. Es soll ein digitaler grüner Impfausweis werden. Brüssel-Korrespondent Matthias Reiche zum Gesetzentwurf.
Wer immun gegen Corona ist, soll das künftig schnell und fälschungssicher in jedem EU-Land nachweisen können. Unter Punkt 14 empfiehlt der Gesetzentwurf, dass alle 27 Mitgliedstaaten solche Zertifikate digital oder im Papierformat kostenlos ausgeben. Sie sollen dabei einen einheitlich digital lesbaren Strichcode enthalten, der ähnlich wie ein Bahnticket alle relevanten Daten enthält. Auch eine bereits ausgeheilte Corona-Erkrankung und negative Tests sollen in dem digitalen grünen Zertifikat vermerkt sein. Das Konzept lehnt sich an den in Israel eingeführten grünen Pass an und soll bis zum Sommer umgesetzt werden.
Von der europäischen Ebene zur deutschen und damit zum nächsten Impfproblem. Tag 3 des AstraZeneca-Impfstopps in Deutschland. Wie sich das auf die ohnehin schon stotternde Impfkampagne hierzulande auswirkt, hat heute der Gesundheitsausschuss des Bundestages debattiert. Nina Amin weiß, was dabei herausgekommen ist.
Die Entscheidung, die Impfung mit AstraZeneca auszusetzen, war konsequent und folgerichtig, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Sabine Dittmar, dem ARD-Hauptstadtstudio. Nun müsse geklärt werden, ob die Häufung der äußerst seltenen, aber schwerwiegenden Hirnvenenthrombose im direkten Zusammenhang mit der Impfung steht oder ob es dafür eine andere Erklärung gibt. Morgen wird dazu eine Aussage der Europäischen Arzneimittelbehörde erwartet. Von der FDP heißt es, viele Fragen seien in der nicht öffentlichen Sondersitzung unbeantwortet geblieben. Deren gesundheitspolitische Sprecherin Christine Aschenberg-Ducknus kritisierte den allgemeinen Impfstopp. Es stelle sich die Frage, ob man nicht zunächst nur bestimmte Gruppen vom Impfen hätte ausschließen können. Laut Paul-Ehrlich-Institut traten die nach den AstraZeneca-Impfungen aufgetretenen seltenen Thrombosen fast ausschließlich bei Frauen unter 50 Jahren auf.
Die WHO hat heute übrigens empfohlen, den AstraZeneca-Impfstoff weiter einzusetzen. Dietrich Karl Meurer.
Die Mitteilung der Weltgesundheitsorganisation umfasst nur wenige Zeilen. Dort heißt es, zum jetzigen Zeitpunkt sei man der Ansicht, dass der Nutzen des AstraZeneca-Impfstoffs seine Risiken überwiegt. Und weiter, es sei Routine, dass Länder unerwünschte Reaktionen nach der Verabreichung von Impfstoffen melden. Dies bedeute jedoch nicht, dass diese mit der Impfung selbst in Verbindung stehen.
Die Corona-Pandemie bringt nicht nur Gastronomie und Kultur an den Rand des Kollaps, sondern sie wirkt sich auch negativ auf den Ausbildungsmarkt aus. Wer mit dem Rücken zur Wand steht, stellt keine Lehrlinge ein. Dagegen wollen Bundesbildungsministerin Karliczek und Bundesarbeitsminister Heil etwas tun. Das Kabinett hat am Vormittag beschlossen, die Ausbildung mit insgesamt 700 Millionen Euro in diesem und im kommenden Jahr zu fördern. Kai Clement aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Im vergangenen Jahr sei es gelungen, eine, Zitat, Katastrophe abzuwenden. Dieses Jahr aber stelle die Bewährungsprobe dar, so Arbeitsminister Heil.
Deshalb ist im Kampf gegen Fachkräftemangel und auch im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit Ausbildung der beste Impfstoff in diesen Zeiten.
Im ersten Anlauf fand die Ausbildungsprämie keinen großen Zulauf. Seit August wurde sie lediglich knapp 34.000 Mal bewilligt. Jetzt setzt die Regierung zusätzliche Anreize. Ab dem 1. Juni wird die Prämie verdoppelt. Sie beträgt dann 4.000 bzw. 6.000 Euro für solche Betriebe, die von der Krise getroffen sind und dennoch gleichbleibend oder sogar noch mehr ausbilden. Zudem können künftig auch mittelgroße Unternehmen zum Zuge kommen. Die Regierung verdoppelt auch die Übernahmeprämie für Firmen, die Azubis aus pleitegegangenen Unternehmen zu sich holen. Bausteine, um die Ausbildung zu stabilisieren, sagte Bildungsministerin Karliczek.
Denn wir sehen ja, wie schwer Betriebe in diesen Tagen zu kämpfen haben. Und auf der anderen Seite ist es eben auch für junge Menschen viel schwerer, sich jetzt über Ausbildungsplätze zu informieren und sich am Ende auch zu bewerben.
Damit verlängert die Regierung den Schutzschirm in das Ausbildungsjahr 2021/22 hinein und stockt ihn finanziell auf.
Und wir schauen noch kurz ins Ausland. Kein Kuschelkuss mit dem Kreml. Der neue US-Präsident Biden hält nichts von der Russlandpolitik seines Vorgängers Trump. Jetzt hat Biden in einem Interview klare Worte zum russischen Präsidenten Putin gewählt. Es ist wichtig, die anderen Staatsoberhäupter zu kennen, sagte er.
Look, most important thing dealing with foreign leaders in my experience, and I've dealt with an awful lot of them over my career, is just know the other guy.
So you know Vladimir Putin, you think he's a killer?
Mm-hmm. I do.
Halten Sie Putin für einen Mörder, wird Biden gefragt. Die trockene Antwort, das tue ich.
Fokus Südwest.
Keine Zeit verlieren, heißt es bei den Grünen in Baden-Württemberg. 3 Tage nach ihrem Wahlsieg haben sie zu Sondierungsgesprächen geladen. Am Vormittag haben die Grünen sich mit der CDU getroffen. Nach der Mittagspause kamen Vertreter von SPD und FDP vorbei. SPD-Landeschef Stoch sprach anschließend von tollen Gesprächen. Darüber hinaus werden wir heute aber wohl keine weiteren großen Neuigkeiten erfahren, wie Reinhard Nürnberg weiß.
Über den Inhalt der Gespräche ist absolutes Stillschweigen vereinbart worden. Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte im Vorfeld erklärt, er habe noch keine Präferenzen. Es werde bestimmt eine schwierige Entscheidung, mit wem man dann eine Koalition bilde und mit wem nicht. Denkbar ist derzeit eine Fortführung der bisherigen grün-schwarzen Regierungskoalition oder eine Ampelkoalition von Grünen, SPD und FDP.
Und von den baden-württembergischen Wahlen zu den rheinland-pfälzischen. Da hat die künftige CDU-Landtagsfraktion ihren bisherigen Vorsitzenden Baldauf erneut zum Vorsitzenden gewählt. Einstimmig. Nach dem historisch schlechten Landtagswahlergebnis habe er über einen Rückzug nachgedacht, sich aber dagegen entschieden. In einer Videoschalte mit Journalisten sagte Baldauf:
Ich habe die letzten Tage darüber nachgedacht, aber ich habe auch eine Verantwortung gegenüber der Fraktion und der Partei. Ich bin ja jetzt vorher in einer geheimen Wahl gewählt worden, einstimmig. Ich habe jetzt nicht wahrnehmen können, dass man gesagt hat, die Person müsste ausgetauscht werden.
Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Baldauf darf also bleiben. Ein anderer Südwestpolitiker musste heute gehen. Der Karlsruher CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Fischer wird als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses abgelöst. Gegen Fischer laufen Ermittlungen in der sogenannten Aserbaidschan-Affäre. Eva Ellermann aus Berlin.
Ein Sprecher des parlamentarischen Geschäftsführers der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer, bestätigte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, dass Fischer den Vorsitz zeitnah abgeben werde. Künftig solle ein anderes Fraktionsmitglied den Vorsitz übernehmen in diesem, wie es hieß, Ausschuss von besonderer Relevanz. Der Rechnungsprüfungsausschuss kontrolliert die Haushalts- und Finanzführung des Bundes. Gegen den Karlsruher CDU-Abgeordneten Fischer wird seit Anfang März ermittelt wegen des Verdachts der Mandatsbestechlichkeit. Es geht um mögliche Schmiergeldzahlungen durch das autokratisch regierte Aserbaidschan. Anfang des Monats hatte das Bundeskriminalamt Fischers Büros und Wohnungen durchsucht. Die Immunität des Karlsruher Bundestagsabgeordneten war aufgehoben worden. Fischer bestreitet alle Vorwürfe gegen ihn.
Und sonst so?
Ein Ehepaar aus Böblingen hat sein Auto abgestellt. Soweit so unspektakulär. Allerdings weiß es nicht mehr genau wo. Vor einem Monat hat der Mann das Auto irgendwo in Leonberg geparkt. Jetzt könnten Menschen in der Gegend bei der Suche helfen. SWR-Reporterin Brigitte Egelhaff.
Die Ehefrau war mit dem Zweitwagen, also einem anderen Auto, zum Einkaufen nach Leonberg gefahren. Wegen eines Defekts an diesem Auto war sie länger weggeblieben. Deswegen hat sich ihr Mann Sorgen gemacht und ist mit dem anthrazitfarbenen Audi los, um sie zu suchen. Dabei hat er sich aber verfahren, das Auto irgendwo abgestellt und eine nette Passantin hat ihm ein Taxi gerufen, weil er ein bisschen verwirrt gewirkt hat. Ja, und seitdem ist das Auto nicht mehr auffindbar. Wäre jetzt toll, wenn sich die nette Passantin bei der Polizei melden würde oder jemandem so ein unbewegter Audi mit Böblinger Kennzeichen irgendwo in Leonberg oder sonst wo aufgefallen wäre.
Anderswo verlegt man die Lesebrille. Im Autoländle Baden-Württemberg ist das halt auch mal der 30.000-Euro-Wagen.